Ja, danke, Dalia und Andrin, für diese Einführung auf spaßige Art in das Thema, das heute vornehmlich eigentlich das Thema Prüfung ist. Prüfungen. Prüfungen begegnen uns ja an ganz unterschiedlichen Arten und Momenten. Es gibt die klassische Prüfung in der Schule oder bei der Weiterbildung. Es gibt natürlich auch zum Beispiel Materialprüfungen, mussten wir hier auch machen. Als wir umgebaut haben, mussten wir auf Asbest testen lassen, also prüfen lassen. Es gibt natürlich die Probezeit am Arbeitsplatz, wenn man neu beginnt. Oder natürlich auch die Verlobung. Auch die Verlobung ist eigentlich eine Prüfungszeit, in der man sich prüft, ob man wirklich heiraten möchte. In vielen Lebensbereichen gibt es so Prüfungen. Wir werden geprüft von Menschen, wir werden geprüft von Aufgaben, wir werden geprüft durch das Leben und manchmal prüft uns auch Gott. Manchmal schickt uns auch Gott Prüfungen. Und normalerweise ist eben der zweite Tag in einer Dreitagesgeschichte Prüfungstag. Gerade wenn wir in einer Dreitagesgeschichte sind, selber persönlich, und wir Erlebnisse machen des zweiten Tages, dann prüft Gott, ob wir warten können, ob wir Geduld haben, ob wir gehorsam sind, ob wir ihm vertrauen, ob wir treu sind. Am zweiten Tag ist Prüfungstag. Und so war es auch bei Abraham. Abraham ist ja der klassische Prüfling, der Prüfungskandidat, bei dem der Glaube geprüft wurde. Und er hatte auch eine Dreitagesgeschichte, die er erlebt hatte. Und am zweiten Tag war Prüfungstag. Und jetzt wird uns Dagmar vorlesen, was sich da ereignet hat. Dagmar, darf ich dich bitten, dass du uns das vorliest?
Nach diesen Ereignissen vergingen einige Jahre. Da stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du liebst, in das Land Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Berg, den Gott Abraham genannt hatte. Nach 3 Tagesreisen war er in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du bist sogar bereit, deinen geliebten Sohn für mich zu opfern. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er „Der Herr versorgt“. Noch heute sagt man darum: „Auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt“. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel Abraham zu: Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen. Alle Völker der Erde werden mich bitten, sie so zu segnen, wie ich dich segnen werde. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Danach verließen sie den Berg, holten die Diener ab und machten sich auf den Weg zurück nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen.
Danke, Dagmar, für die Schriftlesung aus 1. Mose 22. Ja, das ist eine Dreitagesgeschichte, eine klassische Dreitagesgeschichte, und gleichzeitig ist es eine Prüfungsgeschichte. Und zwar war es nicht nur eine Prüfung für Abraham, wie wir das so eigentlich kennen, sondern es war auch eine Prüfung für Isaak. Darum heißt die Geschichte bei jüdischen Auslegern die Fesselung Isaak. Die Fesselung Isaaks. Denn für beide war die Aufforderung Gottes eine Prüfung. Für Abraham war es eine Prüfung, ob er den Sohn, der seiner Verheißung wieder hergeben würde. Und für Isaak war es eine Prüfung, ob er selbst sich opfern würde. Das war eine Prüfungsgeschichte und es war eine Vater-Sohn-Geschichte. Spätestens als sie am Berg oben angekommen waren, musste es ja Isaak gedämmert haben, dass er das Opfer sein könnte. Und trotzdem ließ er sich fesseln. Er hätte sich ja auch wehren können, hat er aber nicht gemacht. Er hat sich fesseln lassen. Also das ist eine Vater-Sohn-Geschichte, in der beide geprüft wurden. Es war Prüfungstag für beide und es war für beide eine Herausforderung und ein schwieriger Tag. Und das sind ja Prüfungstage für uns alle, denn Prüfungstage sind emotionale Tage. Wer liebt schon Prüfungen? Wer geht am Morgen aus dem Haus und sagt, hoffentlich werde ich irgendwo geprüft? Kaum jemand hat das. Gibt vielleicht Leute, aber die meisten sind nicht so. Und wer ist nicht etwas nervös vor Prüfungen? Es gibt ja Leute, die sind so durch den Wind, dass sie einen Blackout haben oder es geht gar nicht, oder? So bei Fahrprüfungen zum Beispiel, da können euch die Experten da ein Lied davon singen. Und irgendwo ist es ja auch ganz okay, wenn man ein wenig nervös ist, weil man sonst unkonzentriert ist. Also Prüfungstage sind emotionale Tage. Und für Abraham war das sicher ein sehr emotionaler Tag. Denn sein eigenes Kind zu verlieren, ist etwas vom Schwierigsten, das man emotional erleben und durchleiden muss. Seinen Sohn zu opfern, das hätte auch keinen Sinn gemacht, dass Gott so etwas will von ihm. Es war ja im Alten Testament auch verboten, verpönt und so. Das hätte keinen Sinn gemacht. Und er hätte ja die Verheißung Gottes, den Sohn, mit dem alles beginnen sollte, hätte seine Zukunft zerstört, gegen Gottes Verheißung gehandelt. Also der Prüfungstag, der war unheimlich emotional für Abraham. Und das sind Prüfungstage ja auch für uns. Auch wenn die Prüfungen, die wir zu bestehen haben, nicht so krass sind und so gravierend. Unsere Prüfungen bestehen vielleicht aus einem Schritt, den wir gehen sollten und Gott uns prüft, ob wir das auch wirklich tun. Oder vielleicht aus einer Notlüge, der wir widerstehen müssen und nicht den einfachen Weg wählen. Oder aus einer Verlockung, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, mit dem hatte Abraham auch zu tun, oder eben mit einer Versuchung, etwas zu behalten, das einem gar nicht gehört. Ob Prüfungen groß oder klein sind, solche wie Abraham durchleiden musste oder vielleicht solche, die wir erleben, es sind immer emotionale Tage. Und zusätzlich macht schwierig diese Tage, dass man sich einsam fühlt. Prüfungstage sind einsame Tage, denn man muss Prüfungen selbst bestehen. Zu Prüfungen muss man alleine erscheinen. Es kann schon sein, dass einem jemand begleitet, aber dann an der Tür ist fertig. Oder wenn man die Prüfung bestehen muss, dann muss man selbst arbeiten. An Prüfungen muss man selbst arbeiten. Normalerweise. Ich kann mich erinnern an meine Lehrabschlussprüfung, war ich auch ein bisschen nervös, da mussten wir ein Möbel zeichnen. Gab ein paar Anhaltspunkte und aus dem musste man ein Möbel konstruieren und die waren auch gerade so sinnlos. Man kam einfach nicht auf die Idee, was das für ein Möbel geben sollte, oder? Und dann war jemand hinter mir, ein Mitschüler der Berufsschule. Ich war da relativ schnell fertig, weil ich gedacht habe, den Mist könnt ihr selber weitermachen, oder? Ich habe das dann einfach abgegeben, gezeichnet, was ich so gedacht habe. Und dann hat er gesagt, hey, und so, nicht? Hat er gerufen, oder? Und dann habe ich ihm meine Zeichnung gegeben. Und dann hat er die abgezeichnet, hat er genau gesagt, das Gleiche gezeichnet wie ich. Und der Beste ist, er hatte noch die bessere Note als ich. Das war dann also wirklich der Gipfel. Ich hatte eine 4,5 und er eine 4,7, oder? Weil er sich schön Zeit gelassen hatte und die Linien schön gezogen hat und die Beschriftung und so. Und ich habe natürlich das ein bisschen hingepfuscht, oder? Also, aber normalerweise muss man natürlich alleine arbeiten. Prüfungen muss man alleine bestehen. Und darum sind Prüfungstage einsame Tage. Und so war es auch bei Abraham. Es heißt hier, sie gingen allein. Als sie auf den Berg gingen, haben sie die Knechte zurückgelassen. Beide waren beschäftigt mit ihrer eigenen Prüfung. Sie sind alleine gegangen, jeder für sich, denn beide hatten ihre spezielle Prüfung zu bestehen. Und das macht Prüfungstage zu einsamen Tagen. Und wenn man sich einsam fühlt, dann wird es ja still, dann ist es still. Und Stille ist kennzeichnend für diese Geschichte. In dieser Geschichte wird ja nicht geredet, praktisch nichts gesprochen. Vater und Sohn haben praktisch nicht geredet. Es wird eigentlich nichts geredet. Am zweiten Tag herrscht Stille. Abraham schweigt, Isaac schweigt und Gott schweigt auch. Der hat am ersten Tag gesprochen, als die Geschichte begonnen hat, und dann war Schweigen. Und so ist es manchmal doch auch, wenn wir Erlebnisse machen des zweiten Tages. Wir haben den Eindruck, Gott schweigt. Der Heilige Geist redet nicht zu mir. Die Worte der Bibel ermutigen mich nicht so, wie ich mir das so gedacht hatte. Jesus zeigt mir nicht einfach einen Ausweg, es ist alles noch etwas verschwommen. Der Vater lässt Dinge einfach geschehen, obwohl ich es nicht verstehe. Und dann kommen Zweifel auf. Also bei mir kommen dann Zweifel auf. Dann frage ich mich, meint es Gott wirklich gut? Was soll das Ganze hier? Liebt mich Jesus wirklich? Wie sieht denn das aus? Hat der Vater die Dinge im Griff? Oder kommt er vielleicht zu spät? Und ich glaube, das hatte Abraham sich sicher auch gedacht. Als er das Messer schon erhoben hatte, da am Altar, und der Engel dann eingegriffen hat, in diesem Moment hat er sicher auch gedacht, kommt Gott nicht zu spät? Und solche Momente erleben wir doch manchmal auch, dass wir denken, jetzt wird es dann ganz spitz. Wenn jetzt Gott nicht eingreift, dann ist er dann wirklich zu spät. Und das macht solche Tage zu Tagen des Zweifels. Es werden Tage des Zweifels. Das Schweigen Gottes bringt uns zum Zweifeln. Aber auch die Ungewissheit und die Unsicherheit, die man an so Prüfungstagen hat, wenn man Erlebnisse macht des zweiten Tages. Und das war ja bei Abraham auch so. Der zweite Tag seiner Dreitagesgeschichte war geprägt von Unsicherheit. Isaac und er sollten auf einen Berg gehen, den Gott ihm zeigen wollte. Aber am Anfang wusste er noch nicht, wo das genau war. Er sollte seinen eigenen Sohn opfern und hatte keine Ahnung, warum, hatte keine Erklärung dafür. Er erwartete ein Opfertier, aber wie und wo, dass da irgendetwas kommen sollte, das wusste er nicht. Der zweite Tag war ein Tag der Ungewissheit. Und das sind ja Prüfungstage für uns auch. An diesen Tagen wissen wir oft nicht, für was soll denn das gut sein? Für was soll denn das, was soll das bringen? Wohin soll das führen? Und noch schlimmer, wo soll denn das Ganze enden? Und man weiß nicht, ob Gottes Widersacher hinter diesem Erlebnis steht oder ob Gott selbst hinter diesem Erlebnis steht. Man weiß nicht ganz genau, ist das jetzt eine Versuchung, mit der ich es zu tun habe, oder ist es eine Prüfung, die ich bestehen müsste? Und das wusste ja Abraham auch nicht. In Hoffnung für alle, die ja uns das Lesen einfach machen will, da steht am Anfang ganz klipp und klar, dass Gott Abraham auf die Probe stellte. Das ist natürlich super, oder? Das ist ja schon mal eine Erklärung, um was es sich hier handelt. Aber bei Luther steht etwas anders. Da steht, und Gott versuchte Abraham. Also das sind zwei Übersetzungen. Und beide haben recht. Das ist noch das Erstaunliche und der Clou am Ganzen. Denn es gibt in der Bibel keine sprachliche Abgrenzung zwischen Versuchung und Prüfung. Das gibt es einfach nicht. Und diese Abgrenzung, diese fehlende, die gibt es oder die prägt eben auch unsere Prüfungstage. Oft wissen wir ja nicht, ob etwas eine Versuchung ist oder eine Prüfung. Denn beide kommen manchmal genau gleich daher. Die sehen gleich aus, die sind gleich abschreckend, die sind gleich verlockend und sie fühlen sich oft gleich an. Prüfungen und Versuchungen, die kann man manchmal nicht unterscheiden. Man weiß nicht, was ist es jetzt wirklich. Die sind so etwas wie Geschwister, aber sie sind keine Zwillinge. Prüfungen und Versuchungen sind Geschwister, sehen ähnlich aus, fühlen sich ähnlich an, aber es sind keine Zwillinge. Es gibt Unterschiede. Versuchungen kommen von Gottes Widersacher und von widergöttlichen Umständen. Es ist ja nicht immer so, dass Gottes Widersacher, dass Satan umhergeht und überall Leute versucht, sondern er konstruiert schon Gebilde, widergöttliche, aus denen wachsen einfach Versuchungen, weil das Umfeld voll ist von Versuchungen. Prüfungen hingegen, die kommen von Gott. Gottes Widersacher will uns durch Versuchungen zu Fall bringen. Das ist seine Idee. Aber Gott benutzt Prüfungen, damit wir an ihnen wachsen. Er möchte, dass unser Glaube gestärkt wird. Er will uns mit Prüfungen auf etwas vorbereiten. Und er möchte durch Prüfungen, dass wir in unsere Berufung hineinwachsen. Aber mit Versuchungen möchte uns Gottes Widersacher in einer Abwärtsspirale gefangen halten, die den Gesetzen der Logik entspricht. Lügen führen zu mehr Lügen. Gewalt erzeugt noch mehr Gewalt. Gibt man einer Versuchung nach, wird es bei der nächsten immer schwieriger zu widerstehen. Das ist eine Abwärtsspirale, die hat eine Logik. Abwärtsspiralen, die gebären immer wieder neue Versuchungen. Und da ist man dann in der Mühle drin. Und die ultimative Absicht von Satan ist natürlich, uns mit sich selbst in den Abgrund zu reißen. Das muss man einfach immer wissen, oder? Weil am Ende wird er besiegt und vernichtet und er möchte, dass wir mit ihm da dabei sind. Das ist seine Absicht. Aber Gott prüft uns, um uns in die Freiheit zu führen, um uns in weiten Raum zu geben, um uns vorzubereiten auf das Leben in der Ewigkeit. Hinter Gottes Prüfungen steckt eine gute Absicht, denn er meint es gut und darum versucht er uns auch nicht. Das steht jedenfalls im Jakobusbrief. Im Jakobus steht, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemanden. Und das ist doch beruhigend zu hören, das tut doch gut. Gott versucht niemanden. Das Problem ist nur, es widerspricht genau dem, was eben im Vater unser steht. Röne hat es ja zum Anfang eingebracht, dass wir dort beten, führe uns nicht in Versuchung. Das scheint da irgendwie einen Widerspruch zu geben. Das hört sich genau an wie das Gegenteil von dem, was in Jakobus steht. Er sagt, Gott versucht niemanden und wir sollen beten, führe uns nicht in Versuchung. Das ist ein Widerspruch, den man in gewisser Weise auflösen kann. Denn Jesus hat ja nicht gesagt direkt, dass wir beten sollen, versuche uns nicht, sondern er sagt, führe uns, wir sollen beten, führe uns nicht in Versuchung. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Damit beten wir eigentlich, führe uns nicht in Situationen, in denen wir versucht werden. Oder wir beten, lass es nicht zu, dass ich versucht werde. Aber es ist so, dass er das manchmal zulässt, weil es steht ja hier auch so, oder? Dann muss es die Möglichkeit auch geben und diese Möglichkeit gibt es. Dass Gott zulässt, dass wir versucht werden. Ja, wir erleben es ja immer wieder. Aber er kann diese Versuchung in eine Prüfung verwandeln. Und so ist es bei Hiob geschehen. Satan hat versucht, hat Hiob versucht und Gott hat diese Prüfung zugelassen. Ich lese euch jetzt das vor auf Deutsch. Unsere ukrainischen Gemeindeglieder müssen es oder können es auf Ukrainisch lesen. Ich hoffe, es ist dann auch der Text, der in Hiob steht. Der Herr sprach zu Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und seinen Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht an. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Ja, die Hiobs-Geschichte ist eine etwas schwierige Geschichte. Aber Hiob war ein Glaubenshelde mit einem vorbildlichen Leben und Gott hatte Freude an ihm. So ein gottesfürchtiger Mann. Und der Satan sagt, ja, aber einen Glaubenstest, eine Prüfung wird er nicht bestehen. Und Gott lässt es zu, dass er versucht wird. Und dann war eben diese Versuchung gleichzeitig auch eine Prüfung. Und so ist es doch manchmal in unserem Leben auch. Wenn Gottes Widersacher dich durch schwierige Erlebnisse und schmerzhafte Erfahrungen versucht, kann das gleichzeitig eine Prüfung sein. Wenn Gottes Widersacher dich mit verlockenden Möglichkeiten, Angeboten, Lösungen, Gedanken ködert, dann kann das auch eine Prüfung sein. Oft sind Versuchungen auch Prüfungen. Darum gibt es auch nicht unbedingt eine sprachliche Abgrenzung. Oft sind Versuchungen Prüfungen. Und im Alltag weiß man nicht immer so ganz genau, um was es sich denn jetzt wirklich handelt. Handelt es sich um eine Versuchung oder um eine Prüfung? Manchmal weiß man das, man erkennt das, aber manchmal weiß man es eigentlich nicht. Und es ist eigentlich auch gar nicht so entscheidend. Weil das Rezept im Umgang mit beiden eigentlich dasselbe ist. Man kann beidem auf die ähnliche Weise begegnen. Prüfungen und Versuchungen begegnet man am wirkungsvollsten mit Gottes Wort. Und das ist nicht eine Idee, die ich habe, sondern das ist etwas, das uns Jesus vorgelebt hat. Denn bei allem, mit dem der Teufel ihn versucht hat, hat er mit Gottes Wort geantwortet. Jedes Mal hat er gesagt, es steht geschrieben, oder Gott hat gesagt. Bei jeder Versuchung hat Jesus mit einem Zitat aus der Bibel, aus Gottes Wort geantwortet. Und das kann uns helfen, Anfechtungen, Versuchungen und Prüfungen zu bestehen. Die beste Antwort ist immer in Versuchungen Gottes Wort. Und die beste Antwort in Prüfungstagen, Anprüfungstagen ist auch Gottes Wort. Die beste Antwort auf Versuchungen und Prüfungen ist Gottes Wort und auf das zu vertrauen, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Und das hat Abraham auch gemacht. Von ihm wird gesagt, dass er so stark geglaubt hat, was Gott ihm versprochen hat, verheißen hat, mit Isaak eben ein Volk zu gründen, dass er daran festgehalten hat und geglaubt hat, dass er ihn sogar, wenn er sterben würde, von den Toten auferwecken würde. Und das ist dann doch schon etwas erstaunlich. In Hebräer 11, 17 heißt es, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Und dieser Glaube, den Abraham hatte, der war ja beispielhaft, vorbildlich. Und er war vielleicht der Grund oder kann erklären, wieso er Gott mit keinem Wort widersprochen hat. Er hat ja nie gesagt, das will ich nicht machen, er hat nicht gesagt, was willst du da Verrücktes mit mir tun. Er hat die Aufforderung Gottes entschlossen umgesetzt und war bereit, den Auftrag gehorsam zu erledigen. Abraham hielt an den Verheißungen und Versprechungen Gottes fest. Er begegnete in der Prüfung, der Versuchung, dem, was er begegnete, mit Gottes Wort. Und damit können wir auch den Prüfungen und Versuchungen in unserem Leben begegnen und sagen, wenn wir sucht werden, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Oder dass man sagt, nein, der Herr ist gnädig, wenn ich demütig bin. Die Güte Gottes ist jeden Tag neu und aus der will ich leben und nicht aus dem, was mir Menschen versprechen. Oder dass man sich sagt, die Gott lieben, denen müssen alle Dinge zum Besten reichen. Und so wird das irgendwie einen Sinn haben, was ich im Moment erlebe. Oder die Ersten werden die Letzten sein. Wenn sich die anderen vordrängen und man in der Versuchung steht, jetzt auch mal die Ellbogen auszufahren. Oder ein Wort, das mir immer wieder hilft, aus 2. Mose 14, 14, wenn ich irgendwie so in Aktivismus verfallen möchte oder mal so richtig auf die, auf den Putz hauen, das ist das, ihr sollt stille sein, der Herr wird für euch streiten. Dass man nicht immer alles selber in die Hände nehmen muss, sondern dass der Herr für mich streiten wird, Gerechtigkeit schafft, Lösungen sucht. Gottes Wort und seine Verheißungen sind die Waffe, mit denen man Versuchungen begegnen kann. Und es ist auch eine Hilfe, um Prüfungen zu bestehen. Aber es ist nicht alles, was wir haben. Wir haben ja auch noch den Heiligen Geist, der uns die Kraft gibt, Glaubensprüfungen zu bestehen. Der Geist kann uns erkennen lassen, ob es sich um Versuchungen handelt oder ob es eine Prüfung ist. Er kann uns daran erinnern, was Gott versprochen hat, weil das ist ja eigentlich auch wichtig, dass man weiß, was Gott überhaupt versprochen hat. Wenn man das nicht mehr weiß, dann kann man natürlich Versuchungen auch nicht begegnen mit Gottes Wort. Und er kann einem die Kraft geben, Versuchungen zu widerstehen. Prüfungen unseres Lebens können wir mit Gottes Wort und mit der Kraft des Geistes begegnen. Das sind geistliche Waffen, die ermöglichen, dass man siegreich sein kann, wie das Versuchungen widerstehen kann, dass man Prüfungen bestehen kann. Und trotzdem kommt es immer wieder vor, dass wir Prüfungen nicht bestehen. Denn wir leben ja nicht immer mit Gottes Wort und nicht immer erfüllt uns der Heilige Geist. Manchmal wollen wir mehr, als Gott versprochen hat. Also ich auch, denke ich ja. Das heißt, wir werden immer genug haben, aber ich möchte manchmal mehr. Oder manchmal möchte man gar nicht widerstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt Versuchungen, dann will man, wenn man ehrlich ist, eigentlich gar nicht widerstehen. Wird dann auch immer ein bisschen schwierig, dann um Vergebung zu bitten, oder für etwas, das man ja eigentlich gar nicht widerstehen wollte. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe da immer ein bisschen innere Kämpfe. Manchmal wollen wir Versuchungen gar nicht widerstehen. Darum kommt es immer wieder vor, dass wir Prüfungen nicht bestehen. Und das war ja auch bei Abraham der Fall. Das Vorbild des Glaubens, diese Prüfung hat er bestanden mit Bravour, oder? Das ist super, oder? Aber es war nicht immer so. Bei der Hungersnot, die ausgebrochen war im verheißenen Land, ist er nach Ägypten gegangen, obwohl die Verheißung war, dass er in dem Land soll bleiben. Er hat Sarah als seine Schwester ausgegeben, um sich mit dem Pharao gut zu stellen. Da hat er auch nicht auf Gottes Kraft vertraut. Oder auch da, als die Boten zu ihm kamen und nochmal die Verheißung erneuert haben, dass er einen Sohn bekommen wird, auch da hat er keine gute Figur gemacht. Also Abraham hatte durchaus Prüfungen, die er nicht bestanden hatte. Und das tun auch wir nicht. Und dann ist es gut, wenn man weiß, dass der Gott des dritten Tages auch der Gott der zweiten Chance ist, so wie das Anspiel geendet hat. Es ist der Gott der zweiten Chance. Wenn wir manchmal Prüfungen versemmeln und nicht bestehen, Versuchungen erliegen, dürfen wir wissen, Gott ist der Gott der zweiten Chance. Und dass er das ist, daran erinnert uns ein Ereignis, das auch auf einem Berg stattgefunden hat. Die Vater-Sohn-Geschichte von Abraham und Isaak ist ja ein Hinweis auf eine andere Vater-Sohn-Geschichte, die sich ebenfalls auf einem Berg ereignet hat, auf einem Hügel, auf einem anderen Hügel, auf dem Hügel Golgatha. Die Geschichte von Abraham und Isaak ist ja nicht nur eine Prüfungsgeschichte, es ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Auf dem Berg Moria musste Abraham bereit sein, seinen Sohn zu opfern. Und der Sohn musste bereit sein, sich selbst zu opfern. Und auf Golgatha war es ja auch so. Der Vater war bereit, seinen Sohn als Opfer zu geben. In Johannes 3,16 steht der Vers, der bei uns beim Eingang steht, in ein bisschen anderen Übersetzungen, denn als hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit niemand verloren geht, sondern alle das ewige Leben haben. Der Sohn war bereit, dieses Opfer zu bringen, und von ihm heißt es: Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Der Vater war bereit, seinen Sohn zu geben, und der Sohn war bereit, sein Leben zu geben. Auf Golgatha hat sich wie auf dem Berg Moria eine Vater-Sohn-Geschichte ereignet. Aber eine Vater- und Sohn-Geschichte, die nicht nur ein Vorbild ist für uns und uns helfen kann in Prüfungstagen, sondern eine Vater-Sohn-Geschichte, die uns Heil und Rettung gebracht hat. Die uns am Tag, wenn wir Erlebnisse machen des zweiten Tages und versagen, verdeutlichen kann, dass es eine zweite Chance gibt. Es ist eine Geschichte, die uns immer wieder Kraft geben kann an Prüfungstagen. Und darum möchten wir jetzt dann auch das Abendmahl feiern. Gerade speziell an diesem Sonntag. Und ich habe die Geschichte extra auf diesen Sonntag gelegt, weil Abendmahl ist, weil es ja eine Geschichte ist, wo jemand bereit war, sein eigenes Leben zu geben. So wie Jesus bereit war, sein Leben zu geben. Und das möchten wir jetzt miteinander im Abendmahl feiern, uns ermutigen durch das Abendmahl, uns auch Kraft tanken für Prüfungstage, Kraft auch für Momente der Versuchung. Wir werden das heute ein bisschen anders machen als sonst, weil wir auf das Abendmahl auch ein bisschen Gewicht legen möchten. Wir werden es so machen, dass es 4 Stationen gibt, also ein bisschen Corona-Erinnerungen werden hochkommen, aber es ist nur ähnlich wie alle dazumal. Wir werden vorne 2 Bistrotische haben, hinten im Foyer haben wir 2 Tische und wir werden euch dann das Abendmahl an diesen Tischen austeilen. Ihr könnt vorbeigehen, ihr könnt euch aussuchen, was bei euch in der Nähe ist. Und es ist so gedacht, dass ihr Brot und Saft nehmt und am Platz dann einnehmt für euch. Einfach vorbeigeht, wir geben euch das, wir geben euch das Brot und den Saft dürft ihr selber nehmen. Es sind vielleicht Personen unter uns, die nicht gut gehen können. Dann bleibt ihr sitzen, vielleicht holt euer Nachbar für euch oder sonst kommen wir noch zu euch. Wenn wir nicht aufmerksam sind, dann schaut uns gut an oder macht ein Handzeichen, dann kommen wir vorbei. Und es wird natürlich auch, wie René schon gesagt hat, die Möglichkeit geben, hinten für sich beten zu lassen, ja, und sich vielleicht eine Ermutigung zusprechen zu lassen für einen Prüfungstag, den man erahnt oder eine Prüfung, in der man drinsteckt oder vielleicht auch ein Zuspruch für Versuchungsmomente, das ist alles möglich. Also nehmt das in Anspruch, für das ist es da, das Abendmahl soll uns stärken und Gebet und Segen genauso. Jetzt möchte ich mit uns beten. Und nachher werden wir dann mit dem Lobpreis beginnen und wir stellen die Tische auf und dann dürft ihr einfach kommen. Wir sagen dann nicht nochmal, dass ihr kommen sollt. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du bereit warst, dein eigenes Leben zu geben. Du hast uns die Geschichte von Abraham und Isaak aufschreiben lassen, damit wir sie als Ermutigung für uns nehmen dürfen, als Hinweis auf das, was du getan hast. Wir danken dir, wir bitten dich, dass du uns begegnest in diesem Abendmahl, dass wir erneuert werden innerlich und dass du uns kräftigst für Momente von Versuchungen und Prüfungen. Amen.